Guten Abend, liebe Geschwister.
Guten Abend.
Wir sind dankbar, dass wir auch mit etwas mehr Wärme, auch mehr Herzenswärme, denke ich. Unter das Wort unseres Herrn uns stellen dürfen an diesem Abend. Und wir wollen Fortsetzung machen in der Betrachtung des ersten Kolosserbriefs. Ich möchte natürlich jetzt, da der Inhalt dieses Briefes sehr komplex ist, keine Wiederholung machen an diesem Abend bezüglich dem, was wir bereits behandelt haben, sondern einfach weitermachen in unseren Versen. Heute Morgen haben wir die Einleitung, die Adressaten, die Grüße betrachtet. Und jetzt geht es in den Versen 3 bis 8 um die allgemeine Wirkung des Evangeliums Gottes. Paulus macht in Vers 3, wo wir beginnen wollen, eine wichtige Aussage über unseren Herrn Jesus Christus und die Beziehung zu seinem Vater. Er sagt, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi alle Zeit, indem wir für euch beten und so weiter. Dort macht Paulus eine wichtige Aussage, wie gesagt, zu dem Verhältnis und zu der Beziehung zwischen Gott dem Vater und seinem Sohn. Und das Interessante hier ist, dass er Gott, den Vater, nicht nur als unseren Vater bezeichnet, sondern auch als seinen Gott und Vater. Ja? Und dazu möchte ich einfach nur ganz wenige Punkte nennen, die ihr selber dann für euch vertiefen könnt. Fünfmal insgesamt lesen wir diesen Satz, wir danken oder gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Petrus verwendet diesen Satz in 1. Petrus 1, Vers 3, Paulus in Epheser 1, Vers 3, in 2. Korinther 1, Vers 3. Und er verwendet die Aussage und spricht von Gott, dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus in Römer 15, Vers 6. Und auch in 2. Korinther 11, wo war das nochmal? Entschuldigung. In 2. Korinther 11 kommt es noch einmal vor. Ich glaube, 31 ist es. Und dort, das ist schon erstaunlich, dass der Paulus das so aussagt. Aber der Herr Jesus sagt selber über seine Beziehung zum Vater, macht er eine kostbare Aussage in Johannes 20, und zwar bereits in seinem Auferstehungsleib. Ja, also nicht mehr in seiner irdischen Leiblichkeit, sondern in seiner bereits Geistleiblichkeit. Und zwar kurz bevor er zu seinem Vater geht. Er macht es im Zusammenhang mit der Begegnung mit Maria. Es war die erste Person, der Herr Jesus auf dieser Erde erschienen ist. Ein gewaltiges Thema, das ich jetzt nicht ansprechen darf. Das hängt mit 1. Mose 3, Vers 15 zusammen. Jetzt lese ich in Johannes 20, in dem dort der Herr Jesus Folgendes sagt: Rühre mich nicht an, Vers 17 schon, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Ja, und das ist ganz erstaunlich, dass der Herr Jesus seinen Vater auch seinen Gott nennt. Also haben wir, wenn wir so wollen, im Himmel, und das, denke ich, kommt auch in dem Thema der Hauptschaften noch einmal zur Sprache, haben wir in den Himmeln eine besondere Hauptschaft, nämlich, dass Gott der Vater das Haupt des Christus ist, wie der Paulus das in 1. Korinther 11, Vers 3 sagt, und der Christus das Haupt jeden Mannes ist, beziehungsweise nach Kolosser 1, Vers 18, das Haupt der Versammlung. Also jedes einzelnen Gliedes. Und so haben wir, was den Leib des Christus anbelangt, eine sehr einfache Hierarchie. Es gibt oben den Vater und darunter den Sohn und darunter kommt jedes Leibesglied direkt unterhalb dem Christus. Niemand dazwischen. Sehr kostbar. Ja, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, sonst müsste man dazu einen ganzen Abend halten. Aber ich möchte es einfach mal mitgeben, zum darüber nachdenken, was das alles bedeutet. Vor allem, was es nicht bedeutet. Und das wollen wir aber, wie gesagt, jetzt sein lassen. Und ich möchte mehr zu dem praktischen Teil übergehen, der uns in diesen Versen gegeben ist. Die Verse 3 bis 8 zunächst habe ich mir überschrieben, Danksagung, allgemeine Wirkung des gehörten Evangeliums. Paulus dankt, nachdem er von dem Glauben der Kolosser gehört hat. Nicht irgendeinem Glauben, sondern von dem Glauben in Christo Jesu und der Liebe, den die Kolosser zu allen Heiligen haben. Auch an der Stelle die Bemerkung, Heilige bedeutet nicht, dass alle Heiligen die gleiche Erkenntnis haben, sondern dass sie aus ihm in Christo Jesu sind. Und das kann man sehr schnell feststellen, wenn man mit Gotteskindern spricht, auch wenn die nicht aus demselben Erkenntnisstall stammen. Ja, und da müssen wir einfach aufpassen, dass wir die Gotteskinder nicht in Ställe einteilen, das machen andere. Aber wir sollten das nicht tun. Wir sollten eben den Christus erkennen in dem anderen, auch wenn er erkenntnismäßig woanders steht. Ja? Und wir dürfen sagen, ich habe vielleicht auch noch etwas noch nicht erkannt, was der andere erkannt hat, und der andere hat was muss noch etwas erkennen, was ich bereits erkennen darf. Das ist schon sehr wichtig, dass wir so miteinander umgehen. Denn gestritten wird genug im christlichen Bereich. Es sind also hier zwei untrügliche Kennzeichen der geistlichen Neugeburt von Menschen genannt. Nämlich, dass sie den Glauben Jesu Christi haben und dass daraus die Liebe zu allen Heiligen erfolgt. Und dies geschah, weil ihnen das volle Evangelium Gottes, das Wort der Wahrheit nach Vers 5, verkündigt wurde. Wir dürfen annehmen, dass dieser grundlegende Dienst auch von Epaphras in Vers 6 genannt geschehen war. Der sprachlichen Formulierung nach vielleicht sogar noch von anderen Brüdern, die in Kolossae gedient haben. Jedenfalls war es nicht Paulus, denn Paulus kannte die Geschwister nicht von Angesicht. Auch die nicht von Hierapolis und die nicht von Laodicea. Paulus dankt und betet wegen der Hoffnung, die in den Himmeln für uns bereit liegt. Das heißt, der Schwerpunkt unserer Hoffnung, der liegt nicht im irdisch sichtbaren Bereich, sondern bereit in den Himmeln. Natürlich dürfen wir auch im Irdischen etwas von unserem Herrn erwarten, nämlich, dass er uns in den himmlischen Bereich bringen wird. Und dazu gehört einfach auch die Strecke unseres Lebens, die wir im Glauben in Christo Jesu gehen. Und darin gibt er uns ja auch schon einiges. Ja? Und es betrifft durchaus irdische Dinge. Ja? Also Familie oder Gemeinschaft, ja? Dass wir jetzt hier so zusammen sein dürfen, das ist eine Gabe unseres Gottes und das ist durchaus eine irdische Gabe noch. Ja, wir haben alle unseren Fleischleib noch an uns, ja, mit dem wir uns manchmal auch Probleme machen. Aber die Haupterwartung und die Hauptdinge, die wir erwarten, die sind in den Himmeln für uns aufgehoben. Ja, und dahin sollen wir ja auch schauen. Kolosser 3 kommen wir dann dieses Jahr nicht mehr dran, aber dort steht es ja, dass wenn jemand gestorben ist, dass er dann nicht mehr auf das Irdische sinnen soll, dem er abgestorben ist. Ja. Diese himmlischen Güter sind auch für uns noch nicht greifbar. Das sind Gegenstände unserer sicheren Erwartung, aber eben nicht greifbar. Das Erste, was wir bekommen werden, ist der Geistleib. Ja, möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ein Mensch kann sich nur dann richtig frei entscheiden, wenn ihm das volle Evangelium schriftgemäß verkündigt wird, wie es bei den Kolossern durch den Epaphras geschehen ist oder eben auch durch andere Brüder. Andernfalls beeinflussen ihn Surrogate, seelische Stimmungen, Ängste und falsche Diesheitshoffnungen mit. Ja, wenn wir den Menschen sagen, wenn du Jesus hast, dann hast du keine Probleme mehr, dann ist das eine glatte Lüge. Meistens fangen die Probleme erst an, wenn man versetzt ist aus dem Machtbereich der Finsternis in die Königsherrschaft seiner Liebe. Dann kracht es erst richtig im Gebälk. Und dann merkt man, dass man einen Eigentumswechsel hat vollziehen dürfen und auch einen Machtwechsel. Weil die Mächte, die seither von uns Besitz ergriffen haben, die wollen uns ja zurückbekommen. Ja. Wenn das Wort nicht in seiner Gänze, in seiner Gesamtheit den Menschen gesagt wird, dann macht man sich schuldig, dann ist aber auch eine Entscheidung unter Umständen auf tönernen Füßen gefallen. Ja. Und solch eine Entscheidung ist dann nicht tragfähig, wenn Belastungen des Lebens kommen. Ich erinnere hier an das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld des Herrn Jesus, ja, wo er an einer Stelle sagt, die Sorgen des Lebens ersticken das Wort. Ja, es war in eine andere Heilskörperschaft hineingesagt, aber im Grunde passiert dann auf der Ebene der Gemeinde genau das Gleiche. Leider sind viele Gotteskinder davon betroffen, weil man ihnen nicht die rechte Freiheit des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus gepredigt hat und sie dort hineingeführt hat. Wie oft werden Menschen an ihre Werke gebunden, statt an Christus und die Schrift? Und da sind wir selber gefragt. Ja? Wir hatten das heute Morgen ja auch angesprochen, dass wir nicht das Recht haben, Menschen an uns zu binden. Auch nicht die, denen wir helfen, im Glauben vorwärts zu kommen. Leider war das zu allen Zeiten ein Problem und es wird immer deutlicher auch in unserer Zeit, die ist ja von wissenschaftlichen Erkenntnissen, von Meinungsumfragen und Modeerscheinungen geprägt ist. Es gibt einen schönen Satz, tote Fische schwimmen mit dem Strom. Ja? Und die lebendigen Fische, das sind die, die wirklich neu sind. Ja? Die können gegen den Strom schwimmen, gegen diesen Mainstream, wie man heute sagt. Und darum geht es. Das geht aber nur dann, wenn wir eine klare biblische Botschaft predigen. Paulus beklagt solche Zustände besonders unter den gabensüchtigen Korinthern, die bei denen etliche selbst grundlegende Wahrheiten nicht glaubten. Wir haben dort in 1. Korinther 15, Vers 17 die Aussage, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube leer. Ihr seid noch in euren Sünden. Also gab es dort Leute, die haben die Auferstehung Jesu angezweifelt. Ja, wahrscheinlich waren das Juden aus der Sadduzäer-Ecke oder auch Leute, die philosophisch waren oder sonst wie gespurt. 1. Korinther 15, 19 sagt Paulus, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung haben, ja, so sind wir elender als alle Menschen. Und vielleicht waren auch Korinther so gepolt, die haben gedacht, ach ja, super, da haben wir jetzt was Neues und mit Hilfe diesen Kräften können wir unseren Alltag besser bewältigen. Und was nach dem Tod ist, ist eh egal. Ja? Und hier ist offensichtlich eine klar diesseits orientierte Botschaft zu erkennen, denn der Glaube wird zur täglichen Problembewältigung verstümmelt. Man fragt, wie komme ich mit meinem Glauben zu einem erfolgreichen und widerstandsfreien Leben? Und das ist absolut die falsche Frage. Was hat der Paulus gefragt, als der Herr ihm begegnet ist? Herr, was willst du, dass ich tun soll? Sicher ist da unser Alltag eingeschlossen, aber das ist nicht der Fokus. Die Hauptsicht der Dinge geht auf den Willen unseres Gottes. Man könnte diese Sorte Glauben ironisch einen Problembewältigungs-, Abschüttel- oder Erfolgsglaube nennen. Wer ein Problem hat, rennt so lange dahin und dorthin, bis alles wieder abgeschüttelt ist. Oder was er als Antwort von Experten hören will. Ja? Wenn einer zu streng ermahnt, dann wetzt man zum Nächsten und der sagt uns dann was Schöneres und dann nehmen wir das mit. Ja? Und das ist aber nicht das Richtige. Das ist nicht etwas Geistliches. Es ist ein Zeichen von geistlicher Unreife. Satan übrigens tut alles, um diese falschen Entwicklungen zu unterstützen. Wir lesen in 2. Korinther 4, 3 und 4, das Wort ist dieser Tage auch schon genannt worden. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen, in welchen der Gott dieses Äons, der Gott dieses Zeitalters, den Denksinn oder die Gedanken der Ungläubigen verräuchert hat, heißt es sogar nach dem Griechischen, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Und wir sehen diese Worte, die deuten weg von dieser Erde. Das Evangelium der Herrlichkeit deutet weg von dieser Erde. Das sind die Dinge, die uns in den Himmeln aufbewahrt sind. Wir wollen jetzt einmal nicht auf die Ungläubigen in der Welt draußen zeigen, denn die sehen sowieso nur das Sichtbare. Sind wir denn nicht oft auch ungläubig der Schrift gegenüber, indem wir uns das Hoffnungsgut vernebeln lassen, das wir haben? Und den Schwerpunkt auf sogenannte praktisch erbauliche Verkündigung legen? Ja, wir lieber irgendwo hingehen, wo wir so richtig praktisch mit Honig überzogen werden, ja, dass der Alltag wieder rund läuft. Ja. Darum geht's nicht. Das sage ich mir selber. Ja, ich stehe nicht hier und gucke jetzt auf euch runter. Paulus schreibt weiter in 2. Korinther 11, Vers 3 und 4. Meiner Meinung nach, jetzt ist es wohl eines der wichtigsten Zeugnisse Paulus für unsere Zeit heute. 2. Korinther 11, 3 und 4. Ich fürchte aber, dass etwa, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, also auch euer Denken oder eure Gedanken, dort fängt das Elend an, in unseren Gedanken. Eure Gedanken verderbt und abgewandt werde von der Einfalt gegen den Christus. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen andersartigen Geist empfangen, den ihr nicht empfangen habt, oder ein andersartiges Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertraget ihr es gut. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass wir sogar uns einem andersartigen Geist unterwerfen. Ja? Und dann haben wir plötzlich einen völlig falschen Mitbewohner in uns. nicht nur den Geist Christi, sondern einen falschen Geist. Und dann kommen auch solche Aussagen zustande, wie dass der Herr Jesus ja keinesfalls von einer Jungfrau geboren sein kann, ja, sondern dass er Jesu, dass er Josefs Sohn sei. Ja, so eine Aussage kann von einem geistbegabten Menschen nicht kommen, beziehungsweise nur von jemand, der einen anderen Geist aufgenommen hat. Ja, entschuldigt, wenn ich das so hart ausdrücke. Und der Herr möchte mich und uns bewahren, dass wir nicht anderen Geistern Raum geben. Das geht sehr schnell unter Umständen. Und deshalb behaupte ich mal, dass das für unsere Zeit ein ganz wichtiges Wort ist. Und es wird ja auch Jesus gepredigt, aber es ist ein anderer Jesus. Und es wird auch Evangelium verkündigt, aber ist ein andersartiges Evangelium. Ja, es ist vermengt mit Elementen dieser Welt, egal welchen. Der Teufel hat nämlich gelernt, dass er die Versammlung nicht mit plumpen Dingen verführen kann, die sofort nach Welt und lasterhaftem riechen, sondern er muss die Sprache Kanaans verwenden, damit wir darauf reinfallen. Der Hans Heck, bei dem ich unter anderem in die Lehre gegangen bin, was geistliche Dinge anbelangt, der hat immer wieder einen Spruch zitiert, den er irgendwo mal aufgeschnappt hatte. Wenn der Teufel die Lüge auf dem Markt verkaufen will, dann spannt er die Wahrheit vor den Wagen. Ja, auf dem Wagen ist dann Müll und vorne draus laufen vergoldete Pferde. Im Bilde gesprochen. Ja, und darauf fallen wir dann rein. Da heißt dann, da bekehren sich Leute, da wird ja Jesus gepredigt. Das sind so Totschlagargumente und die kann man gar nicht sofort entkräften. Ja? Man muss dann sehr genau hinsehen und das dauert Zeit. Und wie gesagt, wir wollen uns selber hier am Hals nehmen und darum ringen, dass wir nicht in solche Fahrwässer geraten in unserem Leben. Ganz anders war das bei den Kolossern. Ihnen wurde nach Vers 5 in unserem Text das Wort der Wahrheit des Evangeliums verkündigt. Und Gott bekannte sich dazu und gab nach Vers 6 das Wachstum. Das Wort brachte Frucht und wuchs in ihnen, steht da. Ja? Es hat also diese Menschen von innen her umgestaltet. Es war unter Umständen nach außen noch gar nicht sichtbar. Ja, so wie eine Pflanze, wenn man die setzt, dann wächst die erst einmal runter in die Erde und dann in einem zweiten Schritt eher nach oben in das Sichtbare. Erstaunlich ist, dass das Evangelium Gottes, so wie bei den Kolossern, auch im ganzen Kosmos in der ganzen Welt, Himmel und Erde gegenwärtig ist. Und das klingt doch eigentlich zunächst unverständlich. Und der Paulus ist ja nicht in der ganzen Welt herumgefahren, sondern in einem Teil der damaligen Welt. Ja, im Prinzip ganz grob gesehen, nicht einmal im ganzen römischen Reich, sondern in einem Teil davon. Und trotzdem steht hier, dass das Evangelium im ganzen Kosmos gegenwärtig ist. Zum Verständnis hilft uns Epheser 3, Vers 10 und 11, wo Paulus die wesentliche Aufgabe des Leibes Christi anspricht. Er soll jetzt nämlich entsprechend Gottes in Christo gefasstem Vorsatz den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern die mannigfaltige Weisheit Gottes kundtun. Oder etwa in 1. Korinther 4, Vers 9, wo Paulus sich und die Apostel sowohl Engeln als Menschen zum Schauspiel gesetzt sieht. Ja? Und in Vers 16, dort in 1. Korinther 4, bezieht er die Glaubenden mit dem Satz ein, ich bitte euch, werdet meine Nachahmer. Da steht nicht seid. Ihr könnt übrigens an allen Stellen, wo seid, meine Nachahmer, könnt ihr überall seid durchstreichen und werdet hinschreiben, weil das ist gesund. Ja? Geboren wird man in einem Augenblick, ja. Aber vollendet wird man in einem langen Prozess, der unser Leben lange dauert und erst am Preisrecht an der Richterbühne des Christus vollendet wird. In 1. Timotheus 3, Vers 16 finden wir 6 wichtige Aussagen über den Sohn Gottes. Und dort finden wir einen weiteren Hinweis auf das Evangelium, das im ganzen Kosmos seine Wirkung hat. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesverehrung, nicht Seligkeit. Gottesverehrung heißt es eigentlich. Er, der erstens, der offenbar wurde im Fleisch, zweitens, gerechtfertigt im Geist, drittens, erschienen den Engeln, viertens, gepredigt oder geheroldet unter den Nationen und jetzt fünftens, interessanterweise, geglaubt in dem Kosmos. Ja, das, und Kosmos beinhaltet nach der Schrift die Himmel und die Erde, mindestens den gesamten geschaffenen Bereich, den Gott gemacht hat durch den Sohn. Und sechstens, schließlich aufgenommen in Herrlichkeit. Wir können das auch aus Kolosser 1, Vers 13 ablesen, wo Paulus eben sagt, dass er uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Weil Gott die Versammlung aus dem Machtbereich der Finsternis in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe versetzte, ist das in der unsichtbaren Welt eine unübersehbar neue Stellung, die der Glaubende da einnimmt. Daran sollten wir mindestens jeden Morgen denken und dafür danken. Ja, ich möchte an der Stelle erinnern an das Bild, das der Johannes uns gezeigt hat, wo der Kosmos in der Umklammerung des Bösen ist. Der Kosmos ist eine finstere Örtlichkeit. Ja, und wir gehören normalerweise alle, sind wir alle Finsternis. Und erst wenn das Licht Gottes in uns hereinkommt, werden wir, obwohl wir noch hier drinnen leben, ja, werden wir herausgerissen aus der Oberherrschaft dieser Finsternis. Und das ist dann im ganzen Kosmos bekannt. Jeder unter euch, ja, ist im ganzen Kosmos bekannt als nicht mehr hierher gehörend, ja, sondern ureigenstes Eigentum Gottes, dass er ureigenstes Eigentum Gottes ist. In Kolosser 1, 23 sehen wir das auch. Da heißt es, so gewiss ihr in dem Glauben gegründet und festbleibet und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, welches ihr gehört habt, das gepredigt worden in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist. Das heißt, auch heute Abend hört die ganze unsichtbare Welt, was hier gepredigt wird. Es könnte einem Angst und Bange werden, wenn man da dran denkt. Ja? Wenn der Herr uns nicht, ja, in seiner Bewahrung hätte, würden wir das auch nicht aushalten. Aber das ist nun so, weil der Paulus das so ausdrückt. Und er sagt weiter, dessen Diener ich Paulus geworden bin. Ihr habt das Evangelium gehört, das gepredigt worden in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist. Dessen Diener ich Paulus geworden bin. Und damit hat das Evangelium Gottes über seinen Sohn jetzt schon permanent kosmische Auswirkungen. Ja, das dürfen wir uns bewusst sein. Ja, und das nimmt uns ja auch in die Verantwortung. Ja, dass wir uns das auch jeden Morgen bewusst werden, dass jetzt, wenn ich rausgehe, erstens mich in die Finsternis hineinbewege, aber auf der anderen Seite, dass ich das Licht Gottes in mir tragen darf und wie ein Lichtpunkt in diesem Kosmos mich bewegen darf. Und deshalb ist auch zum Beispiel unsere Arbeit, so minderwertig wie uns manchmal vorkommen möge, ja, ist sie, wenn wir sie tun, anders getan. Warum? Weil wir sie für unseren Herrn tun. Ja, damit bekommt die Arbeit, die wir tun, auch wenn sie fürs Feuer ist. Ja, ich habe 40 Jahre bei Bosch fürs Feuer gearbeitet. Ja, das ist so, das muss man so sehen. Und doch hat Gott Dinge bewirkt, von denen ich keine Ahnung habe. Manchmal habe ich so ein bisschen sowas sehen dürfen. Aber trotzdem hat Gott durch mich etwas getan, was erst oben mal sichtbar wird. Ja, und das ist bei jedem von uns so. Ja, auch bei den Frauen, ja, wo die heute verschimpft werden, die das Heimchen am Herd, ja, was hat denn das noch für die Gesellschaft, für eine Wirkung von wegen, ja, oder die Geschwister, die jetzt krank da niederliegen, ja, die jetzt auch hier gerne hergekommen werden, die in Schmerzen da liegen, ja, da könnte man doch auch sagen, ja, was haben denn die noch für den Kosmos, für eine Bedeutung? Wir werden staunen, was dabei herauskommt, wenn der Herr uns das offenbart. Also noch einmal, damit hat das Evangelium Gottes über seinen Sohn jetzt schon permanent kosmische Auswirkungen, nicht nur auf diese Erde allein begrenzt. Leider ist es so, und das bekenne ich ganz offen, ja, schieben die täglichen Dinge uns das allzu oft aus dem Blickfeld, ja, sodass wir es nicht mehr sehen. Ja, wenn alles über uns reinbricht und wir nicht mehr ein- und auswissen, ja, wie auch der Jens vorhin mal gesagt hat, ja, dass er gesagt hat, er weiß, er ist hier hergestellt und trotzdem muss er jetzt sagen, momentan weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Ja, das sind so Momente, ja, wo wir da nicht dran denken. Und es auch logisch ist, ja, wir haben ja noch Fleisch und Blut an uns. Und doch dürfen wir immer wieder zurückkehren zu diesem Bewusstsein, dass wir für ihn unterwegs sind und dass unser Wandel eine kosmische Auswirkung hat. Nun wollen wir zu den Versen 9 bis 14 noch gehen. Ich möchte auch auf jeden Fall nicht zu lange machen. Könnt ihr noch mithalten oder sollen wir einen Vers singen? Machen wir weiter. Okay, also wenn jemand zu müde wird, bitte einfach aufstehen. Das hilft schon mal. Ich danke euch. Ja, 9 bis 14. Das habe ich mir überschrieben. Gebet für die Kolosser und den Leib des Christus als Ganzes. Schon in Vers 3 dankt Paulus seinem Gott und Vater für die Kolosser. Sein Gebet setzte ein, als er von ihnen durch Epaphras hörte. Noch keinen dieser Geschwister gesehen und sofort hat er diese Geschwister mit in seine Gebete hineingenommen. Welch ein Vorbild für uns, für dich und mich. Es würde sich lohnen, einmal nur Paulus' Gebete in mehreren Stunden zu behandeln, ja, oder darüber mal persönlich nachzusinnen. Das längste überlieferte Gebet von Paulus ist Epheser 1, 16 bis 20 und er setzt es dann fort in Epheser 3, Vers 1 und dann 14 bis 21. Paulus unterbricht dieses Gebet zweimal durch längere Einschübe mit Erklärungen und Lehrinhalten. Das kürzeste Gebet des Paulus ist Philipper 1, 9 bis 11. Auch ein sogenanntes Gemeindegebet, ja, dass er für die Gemeinde allgemein betet. Und das mittlere ist unser Text, das sind die Verse 9 bis 14. Dort ist es schwieriger, das Ende dieses Gebetes zu finden, weil der Gesamtzusammenhang und der lange paulinische Satz, ja, der dehnt sich ungefähr bis Vers 20 aus. Und das Gebet hat auch an der Stelle kein Amen, so wie etwa das Gebet in Epheser 3 mit einem Amen endet. Kolosser 2, Vers 1 spricht Paulus von einem Kampf für alle die, welche er persönlich nie gesehen hatte. Es war ein Gebetskampf für den ganzen Leib des Christus. Die Finsternis bietet ab dem öffentlichen Dienst Paulus also, seit das Geheimnis des Leibes Christi bekannt wurde, alles auf, um dem Evangelium seine Stoßkraft und Orientierung auf seine zukünftigen und himmlischen Erwartungsgüter und Aufgaben zu nehmen. Wir haben das ja teilweise schon angesprochen. Man kann es fast nicht glauben, wenn wir in 2. Korinther 2, Vers 15 bis 17, das war schon ziemlich gegen Ende des Dienstes des Paulus, er folgende Aussagen macht. Denn wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi, denen, die errettet werden und in denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tod, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? Denn wir verfälschen nicht oder treiben nicht Handel mit dem Wort Gottes wie die vielen, sondern als aus Lauterkeit, sondern als aus Gott. Vor Gott reden wir in Christo. Und Gott, der Vater, lässt den Feind auch gewähren. Das müssen wir uns auch bewusst machen. Der Feind darf stören. Das kann sich Gott leisten. Warum? Weil Gott wirklich keine Probleme hat. Ja, weil er seiner Sache sicher ist. Das ist bei aller Vorsicht und Verantwortung, die unser Gott hier von uns erwartet, ein unendlicher Trost. Die Nationen toben, lesen wir in Psalm 2, und der Herr lacht ihrer. Warum? Hat er doch, was lesen wir in Psalm 2, seinen König gesalbt in Zion. Der ist bereits gesalbt. Wir sehen ihm, hat einer der Brüder zitiert dieser Tage aus Hebräer 2, wir sehen ihm jetzt noch nicht alles untergeordnet. Ja? Und das ist das Problem, das wir haben, ja? mit dieser Tatsache. Nun zum Inhalt des Gebetes hier in unserem Text. Alle von Paulus überlieferten Gebete haben ein Thema. Wirklich ein Thema. Lest sie bitte mal im Zusammenhang mal durch. Und das ist das geistliche Wachsen der Glaubenden. Die in den Versen 9 bis 12 genannten Stücke sollen zunächst einmal in unserem Innern wachsen und dann nach außen in unser praktisches Leben überfließen. Das redet überlaut zu uns. Denn Paulus betet nicht um allerlei äußere Dinge. So wichtig die auch sein mögen und sind, nein, sondern seine Fürbitte hat das Ablegen der Unmündigkeit und das Werden des vollen Wuchses der Fülle des Christus im Auge. Das sind die Gebetsanliegen. Also alle diese Gebetsanliegen haben das zum Ziel. Man könnte auch sagen, sie haben das zum Ziel, dass wir verwandelt werden in das Bild Gottes nach 2. Korinther 3, 17 und 18. Alle fünf Dienste, die Paulus in Epheser 4 nennt, die der Herr in den Leib des Christus hineingibt, die sind ausschließlich in die Gemeinde, in die Versammlung Gottes hineingerichtet, nicht hinaus. Unser Zeugnis geht hinaus. aber die Dienste hinein. Ja? Und durch die Dienste werden wir bereitet, ja, einerseits, dass wir dem Christus ähnlicher werden und andererseits, dass unser Zeugnis evangeliumsgemäß wird, so wie wir auch werden in unserem Innern. Die Dienste des Paulus in Epheser 4 sind nicht zur Veränderung der Verhältnisse in der Welt gegeben, sondern zur Veränderung der Verhältnisse in unserem Denken. Ja, und das bestimmt unser Reden und Tun. Hier in unseren Versen bittet der Apostel Paulus im Detail um folgende Stücke. Vers 9. Das Erfülltsein mit oder zur Fülle gebracht werden in der Erkenntnis seines Willens, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis oder Zusammenschau. Das ist das Erste. Und daraus folgt Vers 10, damit wir einem dem Herrn würdigen Wandel, das heißt ein praktisch tägliches Glaubensleben, zu allem Wohlgefallen lernen und in jedem guten Werke Frucht bringen. Also zuerst kommt die Gotteserkenntnis, die Erkenntnis seines Willens, und dann erst kann ein Gott entsprechender Wandel werden. Dann Vers 10 weiter, Wachstum durch Erkenntnis Gottes. Und die gibt es nur aus der Schrift, indem ich mich mit seinen Gedanken beschäftige und sie innerlich und sie verinnerliche und täglich anwende. Vers 11 sagt Paulus, er bittet Paulus, mit aller Kraft gestärkt zu werden, entsprechend der Macht seiner Herrlichkeit hinein in alles darunter bleiben und Langmut mit Freuden. So müsste man das etwas genauer wiedergeben. Und Vers 12 schließlich als Abschluss, danksagend dem Vater. Übrigens, danksagend ist wieder etwas, was auch in den Kosmos hinein wirkt. Wenn wir Dank sagen, nicht nur denken, sagen. Danksagend dem Vater, der uns passend gemacht hat zum Anteil an dem Erb der Heiligen in dem Licht. Das ist die Erwartung, die aufgespart ist in den Himmeln, Vers 5. Als erstes, wie gesagt, der Geistleib. Und das sind ohne Ausnahme Wirkungen, die zunächst in unserem Innenleben, wirken und sich dann ohne Zweifel aber erst in einem zweiten Schritt nach draußen auswirken. Wenn ich ein Kind, ja, das keine Ahnung von Zahlen hat, wenn ich dem einen Geldbeutel in die Hand drücke und sage, du musst jetzt das und das im Laden kaufen und musst dann aufpassen, dass du das richtige Rausgeld rauskriegst. Was habe ich denn gemacht? Ein Kapitalfehler. Warum? Ich muss dem Kind erst lernen, wie man mit Geld umgeht. Ja, was ein Zehner und ein Zwanziger ist. Und wie man zusammenzählt und abzieht, wenigstens die Grundregeln. Das muss ich dem erst beibringen. Und dann erst kann ich es wegschicken und sagen, pass auf, dass dir der Kaufmann das richtige Geld rausgibt. Vorher geht's nicht. Und genauso ist es im Geistlichen auch. Bevor ich würdig dem Herrn wandeln kann, also mein tägliches Glaubensleben gottgemäß einrichten kann, muss ich mit dem Willen Gottes bekannt werden und ihn gedanklich erfassen. Dem Herrn geht es dabei gleichzeitig um das Werden von Weisheit und geistlicher Zusammenschau, Dinge, die wachsen müssen. Und das Erfasste soll unmittelbar in meine tägliche Praxis einfließen. Und so wird und wächst Erkenntnis Gottes. Der Vater sehnt sich danach, und zwar nach der Vertiefung unserer Beziehung zu ihm selber. Deshalb ist die erste Bitte in Epheser 1 die, dass der Paulus darum bittet, dass wir in der Erkenntnis seiner selbst wachsen. Erste Bitte in Epheser 1, Vers 17. Gegenbeispiel, wenn ich mich mit Schmutz beschäftige, dann werde ich schmutzig. Wenn ich mich mit der Welt beschäftige, zu viel als notwendig ist, dann werde ich weltlich. Wenn ich mich dagegen mit meinem Gott und Vater beschäftige, werde ich göttlich. Ja, warum? Weil seine Gedanken zu meinen Gedanken werden oder sie auf jeden Fall in die richtige Richtung bringen. Schauen wir den Sohn an, dann werden wir verwandelt in das Bild Gottes. So lehrt es Paulus in 2. Korinther 3, Vers 18. Verwandlung in das Bild des Sohnes Gottes ist auch das Ziel unseres täglichen Lebens. Römer 8, 29 steht geschrieben, denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig bestimmt, ja, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Dem Geiste nach sind wir bereits ihm gleichförmig, aber nicht unserem praktischen Leben nach. Das wird durch wachsende Gotteserkenntnis und durch das Anschauen des Herrn. Und das kann ich nur im Wort tun, ja, nirgendwo anders. Und dahin möchte der Herr dich und mich bringen. Weil das A nicht automatisch durch Warten und Ausruhen geschieht, sondern B unter permanenter Anfechtung und satanischen Ablenkungsmanövern erfolgt, führt Paulus diesen Gebetskampf. Ja, und es ist gut, und das haben wir uns, meine Frau und ich, haben wir das uns auch angewöhnt, dass wir durchaus immer wieder jeden Morgen auch allgemein für Gottes Kinder bitten, die heute eben in schwierige Situationen geraten. Gut, wir sind jetzt Rentner, wir haben dafür mehr Zeit als die, die im Arbeitsprozess stehen. Aber man kann zu sehr vielen Gelegenheiten beten. Man kann unterwegs, in der Bahn, im Auto, kann man beten. Ja, und solche Dinge bewegen. Und in der Zeit kommt unkalmisch in unserem Herzen auf, wenn wir uns mit dem Herrn beschäftigen. Und Paulus führt den Gebetskampf für alle Glaubenden, ja, auch die, die er nicht persönlich gekannt hat. Unser Vater freut sich unbändig, ja, verzeiht, wenn ich das einmal so kindlich ausdrücke, ja, wenn wir das kapieren und darin unseren Bruder und Vorkämpfer Paulus so recht nachahmen, ja, in diesen Stücken. Werdet meine Nachahmer, gleich wie ich Christi, sagt er in 1. Korinther 11, Vers 1. Beziehungsweise in Epheser 5, Vers 1 sagt er sogar, werdet Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Das heißt, da ich ein geliebtes Kind meines Vaters bin, kann ich sogar meinen Gott nachahmen. Das ist ein unerhörter Gedanke, ja, der so geschrieben steht, den würde ich nicht wagen auszusprechen, wenn Paulus uns das nicht so geoffenbart hätte durch den Sohn. Ein sehr eindrückliches Beispiel aus Jesu Erdentagen haben wir in Lukas 22, 31 und 32. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, der Satan hat euer begehrt. Das war kurz vor seiner Gefangennahme. Euch zu sichten wie den Weizen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, jetzt hat der Sohn Gottes Folgendes weiter gesagt. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn also der Herr Jesus, gut ist, könnte jemand sagen, na ja, das war in seiner Niedrigkeit, in Schwachheit, in seinen Erdentagen, aber er war doch Gottes Sohn. Und jetzt hat er für den Petrus gebetet. wie viel mehr steht es uns, ja, wenn wir darum ringen für unsere Geschwister in der Fürbitte, ja, dass sie in den Versuchungen, in die sie reingestellt sind, einfach den Sieg davon tragen dürfen. Ja? Das ist doch eine wichtige Aufgabe. Und wenn jemand denkt, ja, was kann ich denn noch für meinen Herrn tun? Ich bin ja äußerlich zu nichts mehr fähig. Das kann er immer. Immer wieder. Ja? Auch in Schwachheit des Geistes. Der Herr sagte nicht, mein Vater wird das schon richten mit dir. Ja, das stimmt zwar, aber doch stimmt es nicht ganz. Denn sonst hätte der Herr Jesus nicht gebetet für den Petrus. Und wir können sogar sagen, ja, warum hat er denn für den Judas nicht gebetet? Die Frage dürft ihr euch selber beantworten. Die ist sicher nicht einfach. Er betete für Petrus, obwohl er wusste, dass der Vater den Petrus dorthin bringt, wo er ihn haben möchte. Ja, trotzdem hat der Herr Jesus für ihn gebetet. Und der Herr hat diesen Dienst, dieses Lasttragen im Gebet für Petrus bewusst auf sich genommen. Er hatte das auch der Herr für die 12 Apostel getan, die Nacht lang, bevor er sie erwählte. Das könnt ihr in Lukas 6 mal nachlesen. Er ging auf den Berg ganz einsam und hat die ganze Nacht durchgebetet. Und danach hat er aus den vielen Jüngern 12 erwählt. Durch Gebet eingeleitet. Das ist uns zum Vorbild, so wie auch Paulus hier ein Stück Vorbild in unserem Text. Das heißt, ein Nachahmer Christi für uns ist. Und es hilft, wenn wir uns dazu gegenseitig ermahnen, in dieser Art Fürbitte beständig zu verharren. Je finsterer es um uns wird, desto wichtiger ist es, dass wir füreinander ringen. In Vers 11 geht es darum, mit aller Kraft, der Kraft, die zwar in uns schon vorhanden ist, aber trotzdem mit dieser Kraft gestärkt zu werden. Das heißt, dass diese Kraft, die in uns angelegt ist, zur Auswirkung kommt in unserem praktischen Leben. Wozu brauchen wir diese immense Kraft? Wir lesen da nichts von Kraftakten, die Welt für Christus zu erobern, Satans Macht zu brechen oder das Böse in uns oder in unserer Umgebung mit Stumpf und Stiel auszurotten. Dafür betet Paulus nicht. Sondern er bittet, und das klingt fast unangenehm, ja, er spricht vom Ausharren, vom Darunterbleiben und von Langmut mit Freuden. Offensichtlich ist dort die größte Kraft aller Kräfte notwendig. Ja, und deshalb ringt er dafür. Nur weniges Nachdenken macht klar, warum Paulus gerade so unattraktiv Klingendes erfleht. Wir fangen zur Erklärung bei Vers 13 und 14 unseres Kapitels an. Vers 14 nenne ich zuerst, denn der Herr hat uns losgekauft und er hat unsere Sünden vergeben. Erklärte unser Vorleben damit, ja, und setzt nun uns in eine neue Wirklichkeit. Dann sagt Vers 13, dass er uns versetzt hat aus dem Machtbereich der Finsternis in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Und das ist die Voraussetzung, dass wir künftig nach unserer Neuzeugung geistlich überhaupt überleben können. Ja? Nur deshalb geht es. Nun glauben wir ja nicht, dass diese Gewalten, deren direktem Einfluss wir entrissen sind, alles tun werden, um uns den Aufenthalt in dieser Welt in Anführungszeichen so angenehm wie möglich zu machen. Ja, das dürfen wir nicht glauben. Das kann man ironisch und wörtlich nehmen. Ja, nennt man das ironisch, dann bedeutet es Kampf und erbitterte Feindschaft. Nennt man es wörtlich, dann werden wir geistlich unfruchtbar. Ja, wenn der Teufel es schafft, dass wir uns auf die angenehme Seite des Lebens schlagen, dann werden wir geistlich unfruchtbar. Und genau beides soll vermieden werden. Paulus schrieb deshalb den Thessalonichern, indem er sie warnt. Und das ist gesunde Lehre. Er sagt, dass niemand wankend werde in diesen Drangsalen, denn ihr selbst wisset, dass wir dazu gesetzt sind, nämlich Drangsale zu haben. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir Drangsale haben würden. Wie es auch geschehen ist und ihr wisset. Und das heißt, Drangsale gehören mit als festen Bestandteil zu unserem Leben hier unten auf der Erde. Wo die Drangsal herkommt, das zeigt uns zum Beispiel das Gleichnis Jesu vom Unkraut im Acker. Ich will daraus ein paar Schlüsselverse lesen und dann noch die Deutung des Herrn Jesus. Da wird es sehr deutlich. Matthäus 13, 28 bis 30, ich denke, dass das den meisten der Spur nach wenigstens bekannt ist. Er sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat Unkraut unter den Weizen gesät. Die Knechte aber sprachen zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er sprach: Nein. Damit nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit denselben, denn ihr mit zugleich den Weizen ausraufet, lasset beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Lese zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Unkraut und Weizen werden also leider bis zur Ende, zur Ernte, zusammen vorhanden sein oder koexistieren, ja, wie man das auch nennen kann. Ganz gleich, ob das jemand passt oder nicht. Die Jünger fragen natürlich, als sie mit dem Herrn wieder allein waren, was denn das bedeuten soll. Das war ihnen komisch. Und interessanterweise haben sie genau bezüglich diesem Gleichnis nachgefragt. Von allen anderen, diesem einen. Und der Herr erklärt jetzt Folgendes ab Vers 36. In Vers 37 fange ich an zu lesen. Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist der Kosmos. Der gute Same aber sind die Söhne des Königreiches. Das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen, der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Und das ist der Abschluss des gegenwärtigen bösen Äons, wie das Paulus in Galater 1, Vers 4 sagt. Die Schnitter aber sind Engel, also die, die nachher Unkraut und Weizen trennen. Ja, der Weizen ist in dem Fall Israel, aber wir dürfen das auch übertragen. Gleich wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, also wird es in der Vollendung dieses Zeitalters sein. Das heißt, Unkraut und Weizen bleiben nebeneinander vorhanden und der Herr tut nichts, ja, jetzt schon das Unkraut wegzuschaffen, sprich das, was der Teufel an Bösem sät, einfach wegzunehmen, sondern wir leben innerhalb der Ausreife des Bösen, ja, wie auch die Söhne des Reiches. Genau, da sind wir ja auch mit reingestellt. Und wenn wir die Schrift und deren Prophetie kennen und auch in unsere Umgebung nur ein wenig, dann wissen wir, dass das Unkraut absolut an Zahlen weit den Weizen überwiegt. Oder?
Ja.
Habt ihr andere Erfahrungen?
Nee.
Je näher das Ende kommt, umso krasser kommen Unkraut und seine Früchte zum Vorschein und zur Wirkung. Frage, wer reißt das Unkraut heraus? Das ist jetzt nur noch eine rhetorische Frage noch. Die Engel, wenn das Ende des Zeitalters gekommen ist. Nicht Menschen. Was sehen wir noch? Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Es ist unser Haupt. Und damit haben wir auch schon unsere wesentliche Aufgabe, denn Paulus drückt sich gleichermaßen aus, wenn wir in 1. Korinther 3, Vers 6 bis 9 lesen. Da sagt Paulus, ich habe gepflanzt. Ja, man könnte auch durchaus sagen, gesät. Ja? Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum gegeben. Also ist weder der da pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der da aber pflanzt und begießt, ist eines. Ein jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Mühe. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Säen und begießen, das ist die Arbeit in der Gemeinde. Ja, das dürfen wir jetzt genauso sehen. Und dafür werden wir beurteilt, ja sogar entlohnt. Das Wachstum aber ausschließlich ist Gottes Sache. Vom Unkraut ausreißen steht nichts da. Ja, das heißt, das Unkraut, wir wachsen genauso, ja, wie die Söhne der Königsherrschaft inmitten von Unkraut hier auf. Also herrschen klare Verhältnisse. Und deshalb verstehen wir jetzt viel besser, warum der Paulus ausgerechnet alle Kraft nach der Macht der Herrlichkeit Gottes erfleht für die Gemeinde. Warum? Weil sie in dieser dichten Finsternis ausharren muss, ja, heranwachsen muss, und dazu Langmut und Freude braucht. Ja. Und dazu ist die Kraft Gottes notwendig, und um die fleht unser Paulus. Ja? Und darum dürfen wir in diesem Stück Nachahmer sein und werden. In dieser vom Vater bewusst eingerichteten Spannungssituation, dass das Unkraut uns umgibt, ja, und auch in der Form, da ja in unserem Fleisch die Sünde noch drinnen ist, auch in uns noch Unkraut vorhanden ist, ja, deshalb brauchen wir eben diese Kräfte. Welch gewaltiges Werk des Christus in uns, unter den denkbar ungünstigen Verhältnissen. Und das macht doch unseren Gott und Vater groß und lässt ihn überragen. Und deshalb müssen wir auch trotz dieser widrigen Umstände nicht mutlos werden. Ja? Deshalb nicht. Kolosser 1,24 spricht Paulus von Leiden, die er im Fleisch ergänzt, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Und in 2. Korinther 1, 5 bis 7, da spricht er auch von den Leiden des Christus, die er und seine Mitarbeiter leiden. Aber wenn wir weiterlesen, merken wir, dass er auch den Korinthern diese Leiden des Christus ja praktisch zubilligt, die sie in ihrem Alltag leiden. Das sind auch die Leiden des Christus. Und dafür gibt er uns die Kraft, dieses alles zu ertragen. Diese Leiden entstehen aus dem Umstand, dass das Unkraut und die Kosmokratoren der Finsternis, die es säen, wirksam sind und bleiben bis zum Ende. Zum Schluss in seinem Gebet in Vers 12 fleht Paulus um ein beständiges Danksagen dem Vater. Daraus leiten sich einige praktische Ermunterungen ab. Damit möchte ich jetzt auch schließen. Kein Gebet ohne Danksagung. Ich habe das gerne immer wieder so verglichen. Das ist etwa, wenn ich bete ohne Danksagung, dann ist es so, wie wenn ich Suppe auf den Tisch schütte, ja, und keine Teller hinstelle, wo die Suppe reinkommt. Dann zerläuft die Suppe, ja, und kommt nicht dahin, wo sie hingehört. Ja. Für mich war das mal ein schönes Bild, deshalb habe ich es euch jetzt wiedergegeben. Ja? Das heißt nicht, dass ich einmal auch einen Stoßseufzer zu meinem Herrn beten darf, aber im Grunde, ja, soll ich alle meine Anliegen mit Danksagung, oder im Griechischen heißt es dort zusammen mit Danksagung, Sünddanksagung vor meinen Herrn bringen. Ja? Und ich denke, wir haben schon allein deshalb, dass er uns erwählte vor Grundlegung der Welt, mindestens genau den Grund, ihm Danksagung zu bringen, täglich, in allem. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 17 und 18, betet unausgesetzt, Danksage in allem, denn dieses ist der Wille Gottes in Christo Jesu gegen euch. Amen. Ich möchte noch danken. Ja, dir wollen wir, will ich danken, Vater, für die großen Dinge, die du uns in diesem Text hinterlassen hast. Für all das, was an Geschenken darinnen ist, aber auch für all das, was in Ermahnungen darin ist. Und wir danken dir, dass du uns mit diesen Ermahnungen ja nicht alleine lässt, sondern dass du alles, was wir für die Umsetzung dieser Ermahnung brauchen, schon bereits in uns hineingelegt hast. Und darum dürfen wir auch füreinander flehen, dass diese Kräfte, die eigentlich im Grunde da sind, dass sie auch zur Auswirkung kommen in uns. Und dass wir auch für unsere Geschwister beten, die zu kämpfen haben, ob es Krankheit oder Seelennöte sind, ob es Verfolgung ist, was auch immer. Herr, so wollen wir es doch mit Freuden tun und da Nachahmer unseres Vorbildes Paulus werden und auch deines Sohnes, der für Petrus gefleht hat, wo es um seine größte Versuchung in seinem Leben ging. Hab Dank, dass du treu bist und dass du uns hindurchbringst, auch mitten im Unkraut. Amen. Amen.